wenn ich predige, dann predige ich gern über Dinge, die mich selber betreffen, wo Gott mich getroffen hat, weil er mich ermutigt hat oder getröstet oder mir was Neues gezeigt hat, wo ich zum Staunen angefangen habe oder wo er mir in den Hintern getreten hat. Manche Leute sagen, na, Gott ist Liebe, der kann uns nicht in den Hintern treten. In meiner Bibel tut er das schon. Es wird ein bisschen anders umschrieben, aber im Hebräer 12, glaube ich, steht, wen der Herr liebt, oh, ihr wisst es, den züchtigt er. Züchtigung, das hat für uns heute schon einen ganz komischen Beigeschmack mit Kindesmisshandlung und solchen Sachen. Es hat aber nichts mit Bestrafung zu tun, Gott sagt, du warst böse, jetzt kriegst du einen über die Rübe, sondern es hat was mit Erziehung zu tun, mit Herzensveränderung. Gott ist daran interessiert, dass wir unseren Charakter verändern. Und das hat ein bisschen was mit dem Lied und ein bisschen was mit dem Predigtthema heute zu tun. In den letzten Monaten habe ich das Gefühl, dass Gott mir Predigtthemen zuschanzt, die mir gar nicht so gefallen. Aus dem einfachen Grund, weil es nicht immer schön ist, ein Betroffener zu sein. Ich habe mit wenigen von euch wirklich dauerhaft Kontakt, engen. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, unsere Familie wird in den letzten Monaten ziemlich gebeutelt. Es hat nichts mit meiner Frau und mir zu tun. Wir sind dabei, einander wieder ganz neu, vorsichtig, aber wunderschön zu entdecken. Aber mit unserer Familie, mit unseren Kindern. Und das Predigtthema heute heißt, was trägt dich durch? Was tragt dich durch, wenn du das Gefühl hast, der Boden unter deinen Füßen beginnt zu schwanken? Und du weißt nicht, wo du dich festhalten sollst. Was hält uns dann? Wie können wir überleben? Wie kommen wir durch dann? Ist es Zähne zusammenbeißen? Härte? Einfach Zähne zusammen und durch. Irgendwie komme ich da durch, egal was es kostet. Mein Vater war ein bisschen so ein Typ. Muss man das so sagen, mein Vater hat seinen Papa mit 12 Jahren verloren. Mein Großvater war ein hohes Tier bei der Post und stark engagiert in der Gewerkschaft und hat mit seinen Freunden so hinter den Kulissen alles versucht in den letzten Wochen vor dem Anschluss, um diesen Anschluss zu verhindern. Und wie wir alle wissen, ist es nicht gelungen. Mein Vater hat gesagt, er hat sich zum Schluss nur mehr von Kaffee und Zigaretten ernährt und nichts mehr geschlafen. Und dann kam der Anschluss, und dann kam der Herzinfarkt, und dann kam das Begräbnis. Und mein Vater hat meiner Mutter erzählt, sonst wüssten wir Kinder das gar nicht, ein paar Tage nach dem Begräbnis ist er am Grab gestanden, und dann hat er gehört, wie sich daneben zwei Männer unterhalten, und er war 12 Jahre alt. Und der eine hat gesagt, na, der Paul, der hat auch noch ein Glück gehabt mit seinem Herzinfarkt. Der ist uns gerade nicht erwischt, den hätten wir gerne noch gehabt. Und dann hat er die Schule verlassen müssen. Am Gymnasium haben sie gesagt, ein Paul, solche Namen brauchen wir nicht an unserer Schule. Dann ist er in die Hauptschule gegangen, war ein blitzgescheiter Mann. Hat nicht studieren können, hat Landwirtschaft gelernt. Hat zwischendurch noch versucht, seine Familie irgendwie zu stützen. Er hat einen jüngeren Bruder gehabt und seine Mutter. Gibt es eine lustige Geschichte. Da haben sie gewettet, wer traut sich, einen lebendigen Regenwurm zu essen. Mein Vater sagt, was kriege ich dafür? Ein Kilo Brot? Und das war was damals. Okay, ein Kilo Brot. Und wenn ich zwei ist, zwei Kilo? Okay, aber jetzt zeig. Und dann hat er vor versammelter Menge zwei lebendige. Aber zwei Kilo Brot. Der hat sich durchkämpft. Dann ist sein Jahrgang eingezogen worden. Dann hat er sich auf der Rax versteckt, weil er nicht auf Menschen schießen wollte. Für die nicht aus der Region, Rax und Schneeberg sind die Hausberge von den Wienern. Die Rax war sein Kletterberg, ungefähr 2000 Meter hoch, 100 Kilometer südlich von Wien. Dann war der Krieg zu Ende. Dann hat er sich gewerkschaftlich engagiert, hat Jungarbeiterbewegung aufgebaut, mit den Unternehmern gestritten um die Rechte der jungen Arbeiter, gekämpft, gekämpft, gekämpft. Das, was wir heute als Arbeitnehmerschutz kennen und als Jugendschutz in der Arbeit, davon haben die damals geträumt. Hat Diskussionen geführt, Streitgespräche, eine eigene Gewerkschaftszeitung gegründet, Artikel geschrieben, Gruppen aufgebaut, immer gekämpft. Dann hat er meine Mutter kennengelernt, mit der hat er später auch gekämpft, aber das ist alles gut ausgegangen. Aber er hat mit ihr dann zusammen uns 6 Kinder in die Welt gesetzt und ohne Geld dafür gesorgt, dass wir in ein Haus mit Garten aufwachsen können, weil ein Garten ist wichtig für die Entwicklung von Kindern, war sein Punkt. Dann hat er ohne Geld seine Sauna gebaut, seinen Betrieb, Gesundheit, das war ganz wichtig, aber er war viel zu sozial, das hat kein Geld abgeworfen. Dann hat er die Sauna verpachtet, die Leute haben das abbrennen lassen, da haben wir viel verloren damals. Autounfall ist gewesen, meine Mutti fast gestorben, daraufhin hat er 12 Fingerdarmgeschwür gekriegt von dem Stress, dann ist 12 Fingerdarmdurchbruch, dann wäre er fast gestorben, aber nicht mehr weitergekämpft. Und dann kam die Gefäßverengung. Und dann kam die erste Amputation. Dann ist er mit Prothese den Jungen auf der Rax davon gekettert. Dann kamen die Schlaganfälle. Dann bei einem Schlaganfall hat er seine Sprache verloren. Das war für ihn das Ärgste überhaupt, weil ich meine, die Sprache, das war sein Metier, Streitgespräche, Diskussionen, Vorträge, mit Leuten reden. Und auf einmal war das weg. Er hat ganz neu lernen müssen zum Reden. Aber er hat sich das erkämpft mit zusammengebissenen Zähnen. Er hat ganz neu lernen müssen, sich zu artikulieren. Ich kann mich erinnern, beim Tisch, das was da war, ist ja da nicht rausgekommen. Gib mir bitte den Schuh. Und wir schauen uns an. Gib mir den Schuh, schon zorniger. Welchen Schuh hat die? Gib mir den Schuh! Und das war das Salz. Das, was da war, war ganz was anderes als das, was da war. Und es war für ihn so arg wie nur was. Und er war böse und zornig. Und dann kam die zweite Amputation. Und dann hat er gelernt, mit 2 Prothesen zu gehen. Zuerst mit 2 Krücken, dann mit 1 Krücke. Wann er hingeflogen ist und wieder aufgestanden, geschimpft wie ein Wüder, wenn wir ihm helfen wollten. Nein, das kann ich alleine, das muss gehen. Das geht nicht, gibt's nicht. Diese 2 Worte, diese 2 Sätze. Das muss gehen und das geht nicht, gibt's nicht. Das waren seine 2 Sätze. Da hat er nicht mehr klettern können. Mit 2 Prothesen kann man nicht klettern. Also hat er sich daran erinnert, dass er in jungen Jahren Kanu gefahren ist auf der Donau. Kanu oder Kajak. Eins ist mit einem Paddel und das andere ist mit so. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall das mit so. Dann haben ihm natürlich die Beine als Gewicht vorne gefehlt. Damit hat er nicht lenken können. Dann hat er sich ein Stück Eisentraverse, so ein T-Eisen hineingelegt. Das hat funktioniert bis zur ersten Kurve, dann ist das Ding umgekippt und damit ist das Boot auch umgekippt. Und die Brille und alles, was im Boot war, weg. Dann hat er nicht aufgegeben, hat sich die Brille mit einem Gummiring befestigt, hat die Eisentraverse mit Polyesterharz hineingeschweißt ins Boot und dann ist er mit dem Boot die Donau hinauf mit dem Zug nach Passau oder Regensburg. Und dann die Donau runter und am Abend auf seinen Kniestummeln ans Ufer gekrochen, Biwakzelt aufgebaut, Spirituskocher raus und Polenta mit Dürre, das war damals die billigste Wurst, gekocht. Bis an die ungarisch-rumänische Grenze. So war mein Vater. Und viele Leute haben ihn bewundert dafür. Er war ein toller Mann. Für sein Durchhalten, für sein Nicht-Aufgeben. Und ich habe ihn auch für vieles bewundert. Aber für eines habe ich ihn nicht bewundert. Er hat mit seinem Zähne zusammen und durch bei den Menschen, die ihm am nächsten gestanden sind, die ihn am liebsten gehabt haben und die er auch am liebsten gehabt hat, eine Spur der Verwüstung hinterlassen in unseren Herzen. Und manche von uns kämpfen jetzt noch damit. Leute, Zähne zusammen und durch ist nicht die Lösung, da geht so viel kaputt. Was ist sonst die Lösung? Das Gegenteil davon, das hätte er nie zusammengebracht. Den Kampf aufgeben, Hände in den Schoß, ist halt so. Die Moslems sagen Kismet oder Inshallah, so Gott will, wie Gott will. Nicht nur die Moslems, die Wiener auch. Wie heißt das? War der Herrgott nicht will? Nutzt es gar nichts, genau, ist halt so. Kann man halt nichts machen, na, was soll man tun, müssen wir leben damit, was so ist. Ja, so sind wir. In Indien, obwohl es offiziell nicht mehr so ist, die Kasten sind ja abgeschafft, aber in der Praxis ist es noch so, wenn du in eine bestimmte Kaste hineingeboren wirst, dann bestimmt das zu einem sehr großen Teil dein Schicksal. Wenn du zu den Dalit gehörst, zu den Unberührbaren, die heute halt die Armen sind, zu einem großen Teil, dann ist dir das bestimmt. Und wenn es dir bestimmt ist, vor Hunger zu verrecken, dann ist dir das bestimmt. Und wenn es dir bestimmt ist, kein Geld für den Arzt zu haben, für deine Kinder und deine Kinder sterben, dann ist ihnen das bestimmt. Und andersrum, wenn es dir gut geht, dann enthebt dich das natürlich der Verantwortung, dem zu helfen. Weil wer bist du denn, dass du in seine Bestimmung eingreifst? Leute, wenn wir so leben, dann leben wir verantwortungslos. Und dann berauben wir uns eines ganz wesentlichen Teils unseres Menschseins. Der Mensch ist das einzige Wesen auf dieser Erde, dem Gott zutraut, sein Leben selber in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Und der Punkt wird kommen, wo Gott dann auch Rechenschaft fordert von uns. Das hat jetzt nichts mit religiösem Druck zu tun. Ich sage, oh, passt's auf. Na, das ist ganz normal. In meiner Bibel steht nicht, es ist dem Kaninchen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Ich meine, es ist dem Kaninchen und auch dem Händel gesetzt, einmal zu sterben und hoffentlich landen sie auf meinem Teller. Aber es steht in meiner Bibel, es ist dem Mensch gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Es steht sogar im Matthäus-Evangelium, Matthäus 12, dass wir über jedes nixnutzige Wort Rechenschaft ablegen müssen. Ja, das ist gefährlich. Ihr kennt das Gleichnis in Matthäus 25 von den anvertrauten Talenten. Davon kommt ja unser Talent. Der König gibt seinen Dienern bei seiner Abreise dem einen 10 Talente Silber, dem anderen 5, dem nächsten 1 und dann wird abgerechnet. Und Gott wird fragen, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Also, oder ihr kennt auch die Stelle, wo Jesus sagt, zum Schluss wieder die Schafe von den Böcken scheiden. Und zu den einen wird er sagen, ich war hungrig, ich war durstig, ich war im Gefängnis, ich habe nichts zum Anziehen gehabt, ihr habt mir nichts gegeben. Und die werden sagen, wo, wann? Und er wird sagen, was ihr dem geringsten meiner Brüder nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Und zu den anderen wird er sagen, ich war hungrig, ich war im Gefängnis, ich war krank, ich habe nichts zum Essen oder zum Trinken gehabt, ihr habt es mir besucht. Ihr habt mir was mitgebracht zum Essen, ihr habt mir was zum Trinken gegeben. Und die werden sagen, Entschuldigung, wo? Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, wird Jesus sagen. Also Hände in den Schoß legen, kann es auch nicht sein. Was bleibt uns noch? Vogelstrauß, Augen zu. Der kleine Bub sagt, wenn ich die Augen zumache, ist der böse Hund nicht mehr da. Wir lachen, aber nicht nur Kinder leben so, auch Erwachsene. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, wo es uns finanziell am dreckigsten gegangen ist, habe ich es nicht mehr geschafft hinzuschauen und habe so getan, als wäre es nicht so und habe meiner Frau damit natürlich riesige Probleme bereitet, weil damit war sie allein mit den Problemen und damals ist viel zerbrochen. Und Gott sei Dank, wortwörtlich, Gott sei Dank heilt er auch wieder. Aber Augen zu machen und zu tun, als wäre es nicht so, das kann die Lösung auch nicht sein. Was bleibt uns dann noch? Und die meisten von euch wissen eh, in welche Richtung es jetzt geht. Der Paulus sagt im Philipper 3, da geht es um die Freude, es verdrießt mich nicht, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Ich sage jetzt, es verdrießt mich nicht, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Dinge, die ihr eh schon wisst. Weil manchmal brauchen wir das, dass Leute uns Dinge, die wir eigentlich eh wissen, noch aber irgendwo verschwindet es. Und dann braucht man, wenn das jemand uns das neu sagt und zusagt und zuspricht. Vor ein paar Wochen oder seit einigen Monaten, und ich sage jetzt dazu, ich habe die Theresa gefragt, unsere jüngste Tochter, wie viel ich erzählen darf. Und so viel ich erzählen darf, so viel erzähle ich. Und das andere kommt später. Seit ein paar Wochen oder seit einigen Monaten hatte Theresa immer wieder gesundheitliche Probleme. Und wir haben nicht gewusst, was es ist. Und sie hat alles Mögliche versucht und Untersuchungen gemacht und nichts ist rausgekommen. Bis vor 2-3 Wochen. Und dann, ich war gerade in Steyr unterwegs, beruflich und habe gerade mein Quartier bezogen. Und dann ruft mir die Maria an und sagt, die letzte Untersuchung ist da. Und, Entschuldigung. Und ich habe der Theresa versprochen, ich sage jetzt nicht, was der Befund ist, weil sie will es zuerst ihrer Gemeinde sagen, die wissen es auch noch nicht und es ist ihre Gemeinde und im Herbst dann, wenn alle wieder da sind, dann wird sie denen erzählen, was rausgekommen ist. Aber das, was rausgekommen ist, soweit wir sagen, ist ein Scheißbefund. Und für mich war das, wie wenn der Boden weggeht unter meinen Füßen. Meine jüngste Tochter, auf die ich stolz bin wie nur was, die mit dem Herrn geht, trotz aller Schwierigkeiten und trotz aller Zweifel, die junge Leute doch haben. Und trotzdem geht sie einen geraden Weg. Erzählt ihren Mitschülern in der Schule von Jesus. Ist in ihrer Gemeinde im Lobpreisdienst, singt für den Herrn, arbeitet in der Jugend mit, macht Kinderarbeit, fährt mit mir auf Kinderlager, auf English Camp mit den Jugendlichen, fährt mit mir auf meine Sommerlager. Und dann kommt so ein Scheißbefund. Was tust du dann? Wir haben in unserer Gemeinde ein paar Freunde, die regelmäßig beten. Also wenn es wirklich wütend hergeht, dann informiert man die und dann beten die wie die Wüden. Und einer aus der Gemeindeleitung, der Alex, der koordiniert das, und dann habe ich dem Alex ein Mail geschrieben, dass er das verteilt, und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, du hast gerade ein Mail gekriegt. Und er hat gesagt, ja, ich sitze gerade davor. Und dann habe ich gesagt, weißt, wenn es um andere Leute geht, dann habe ich wirklich echten, festen Glauben. Ich weiß, dass Gott heute Wunder tut. Das ist dann kein Schmäh oder was Gemachtes und keine Heuchelei. Ich weiß doch, dass Gott Wunder tut. Ich weiß, dass Gott mächtig ist. Ich weiß, dass er uns lieb hat, dass er uns durchtragt. Ich weiß, dass Gott heute noch heilt auf Gebet hin. Ich habe das doch selber erlebt. Bei anderen und auch wo ich für Leute gebetet habe. Ich weiß, dass das so ist. Aber dann, wenn es um mich selber geht, um meine eigene Familie, da wird mein Glaube so klar und schwach. Und dann, das vergiss ich nie, sagt der Alex zu mir am Telefon, okay Dietmar, dann glauben jetzt wir für dich. Leute, ihr dürft schwach sein. Wir dürfen schwach sein. Paulus schreibt im 2. Korinther 12, Vers 9, er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In den Schwachen. In dir und in mir. In unserer Gemeinde haben wir einen riesen Vorteil gegenüber manchen anderen Gemeinden. Wie es bei euch ist, weiß ich nicht. Viele von uns sind zu dem Zeitpunkt zur Gemeinde gestoßen, da ist es uns dreckig gegangen. Da waren wir verletzt, verletzt vom Leben, verletzt von Menschen, die uns nahe gestanden sind, verletzt von Gemeinden, in denen wir gewesen sind, auch Gemeinden verletzen. Die, die uns am nächsten stehen, können uns am meisten verletzen, so ist es. Und weil das so ist, haben wir, viele von uns, einander schon in sehr schwachen Momenten erlebt. Und dann gibt es diesen schönen Spruch, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Das heißt, man braucht einander nichts mehr vorspielen. Nicht alle nehmen das in Anspruch, aber für die, die das in Anspruch nehmen, ist es eine Riesenerleichterung. Leute sagen zu mir, wenn du in die Gemeinde kommst, dann du strahlst so und dann werden alle froh und fröhlich. Aber die dürfen, und das ist eine Gabe, die ich habe und ich bin dankbar dafür. Aber die dürfen auch wissen, dass ich nicht immer strahl und froh und fröhlich bin. Die dürfen auch wissen, dass ich Depressionen habe, jetzt auch richtig medizinisch gesehen, nicht nur manchmal unglücklich. Ich habe Depressionen und muss damit kämpfen. Die dürfen wissen, dass ich manchmal nicht weiter weiß. Dass ich manchmal kaputt bin. Und dass ich manchmal am liebsten alles hinschmeißen tät. Die dürfen das wissen, weil wenn die das wissen, dann dürfen sie sich trauen, auch ihre Maske abzunehmen. Und müssten nicht vorspielen, dass es ihnen so toll und wunderbar geht. Bei uns predigen Leute, die selber kaputt sind, davon, wie Gott ihnen geholfen hat, aus dem Kaputtsein rauszukommen. Nicht die großen, tollen Christen helfen den kleinen, armen, schwachen. Wir haben keine großen, tollen Christen. Wir sind alle schwach. Und zwischendurch sind wir wieder stark. Und jetzt nachher am Ende vom Gottesdienst wird es die Gelegenheit geben, dass wir füreinander beten. Und zwar nicht die großen Starken für die kleinen Schwachen. Sondern wenn du jetzt schwach bist, dann gib's zu und lass dir von jemandem Gottes Liebe und Gottes Stärke zusprechen. Und in 3 Monaten ist es genau umgekehrt. So, was hat mich durchgetragen? Die letzten 40 Jahre. Seit ich mein Leben Jesus anvertraut habe. Es sind 2 Dinge, die mich durchgetragen haben. Das eine war von Anfang an da, sage ich wirklich, Gott sei Dank dafür. Das andere ist mit der Zeit gewachsen. Jetzt habe ich eine Bitte. Gibt es da irgendwo ein Glas Wasser? Mir trocknet der Mund aus. So, das eine, was mich von Anfang an durchgetragen hat, ist, dass ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich habe einen Papa im Himmel, der mich lieb hat. Und der nie... Sorry. Danke. Ich habe einen Papa im Himmel, der mich lieb hat. Und der mich liebt und liebt und liebt und liebt und nie aufhört, egal was ich tue. Ich muss mir seine Liebe nicht verdienen. Er liebt mich. Er verdient diesen Namen. Aber Papa. Wir haben zuerst gelesen, am Anfang, was will uns scheiden von der Liebe Gottes? Hunger, Tod, Angst? Ich bin gewiss, sagt der Paulus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, Gegenwärtiges, Zukünftiges, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts und nichts kann mich scheiden von seiner Liebe. Und er lässt mich nicht im Stich. Ich habe Gott nicht immer verstanden. Ich habe manchmal geschrien gegen ihn. Ich habe mich gewehrt. Ich habe um mich geschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Geschichte vom Johnny schon mal erzählt habt. Der Johnny war mein kleiner Freund im Flüchtlingslager Dreiskirchen. Ich habe ja früher für den CVDM, YMCA, im Flüchtlingslager so eine diakonisch-missionarische Arbeit aufgebaut. Mit einem Team von jungen Leuten, die das für ein Jahr jeweils so ein Jahr für Gott gegeben haben. Und da draußen ist gestanden YMCA, Young Men Christians Association. Aber die Leute haben ja nicht gewusst, dass man das YMCA ausspricht. Die haben einfach gelesen, IMCA. Und für Johnny war der Dietmar der Chef von der IMCA. Und der Chef von der IMCA war Johnny sein Freund. Und auf das war der Johnny unheimlich stolz. Der Johnny war 6, 7 Jahre alt damals. Und ich habe ihn so gemacht, weil er so ehrlich war. Nicht, dass er nicht lügen hat können. Alle Kinder können lügen, auch unsere. Hast du die Schokolade genommen? Das meine ich nicht. Aber der Johnny hat einfach ausgelassen, was da drinnen war. Wer von euch kennt den Jesus-Film nach dem Lukas-Evangelium? Den gibt es nach dem Lukas-Evangelium und damit das Lukas-Evangelium dazu gesprochen. Gibt es in allen möglichen verschiedenen Sprachen. Ist faszinierend. Und wir haben diesen Film im Flüchtlingslager gezeigt. Und in unserer Baracke, da hat es einen großen Raum gegeben und ein paar kleine. Und der Raum war gestopft voll. Die Kinder vorn auf Decken, hinten die Erwachsenen auf den Sesseln, an den Wänden gestanden, in den Fenster gehängt. Vielleicht 200 Leute ungefähr. Und alle wie gebannt das Leben von diesem Jesus verfolgt. Und dann kommt die Szene, wo Jesus gegeißelt wird. Und der kleine Johnny, der Kosovo-Albaner, mit seinen 6, 7 Jahren, sprengt auf vor 200 Leuten, ballt die Fäuste und schreit, ich bringe ihn um, wenn er nicht aufhört! Wie konnte er meinen Jesus hauen? So war der Johnny. Und der Johnny war einer von den Wütesten. Und weil der Johnny einer von den Wütesten war, war er natürlich am Sommerlager auch der Erste, der sich in den rostigen Nagel eingetreten hat. Und dann hat der Doktor gekommen, müssen mit der Tetanusspritze. Und so wütend der Johnny sonst war, so feig war er, was die Spritze betrifft. Und immer wenn der Doktor in seine Nähe gekommen ist, hat er wie ein wildes Tier um sich gehaut. Und dann habe ich den Johnny auf den Arm genommen und ihn an mich gedrückt und meine Arme wie einen Schraubstock um ihn gelegt, dass ich ihn immer erinnert kennen. Und dann ist der Doktor gekommen mit der Spritze. Und ich sehe dem Johnny seine Augen noch vor mir. Weit aufgerissen, entsetzt, voller Angst, schreit er: Dietmar, ich habe gedacht, du bist mein Freund! Und mir sind die Tränen runtergerunnen, weil der Johnny nicht kapiert hat, dass das, was für ihn jetzt der größte Verrat war, aus Liebe passiert ist. Und wisst ihr, manchmal glaube ich, dass Gott die Tränen in den Augen stehen, wann wir schreien: Gott, wie kannst du nur? Ich habe gedacht, du liebst mich, ich habe gedacht, du schaust auf mich. Und Gott sagt: Genau deswegen. Es gibt diesen Vers: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und wir haben ja diese Verszählung erst später eingeführt. Für mich war der Vers immer dort zu Ende. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Also, irgendwas passiert, es ist beschissen und Gott macht das Gutes draus. Wunderbar. Alle wieder happy. So habe ich das verstanden. Aber der Vers geht weiter. Da kommt der Vers 29, da kommt die Begründung. Denn die er berufen hat, hat er dazu auserwählt, dem Bild seines Sohnes gleich zu werden. Und damit bin ich bei der zweiten Begründung oder bei dem zweiten Ding, was mich durchgetragen hat. Gott baut sein Reich. Also das erste war, Gott liebt mich und er liebt mich und auch wenn ich ihn nicht verstehe, liebt er mich und hört nicht auf damit und er ist treu. Und immer wenn ich es nicht mehr gewusst habe, habe ich Geschwister gehabt, die mir das zugesprochen haben. So, das zweite, Gott baut sein Reich auf dieser Welt. Hat sich unter Christen schon herumgesprochen. Jesus sagt, Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, das Evangelium ist die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Er zitiert aus dem Jesaja, aus Jesaja 61. Gott will auf dieser Erde sein Reich bauen. Das heißt, er will, dass dort, wo Hass ist, Liebe einzieht. Dass da, wo Ungerechtigkeit ist. Und das bezieht sich auch auf unsere persönliche Umgebung. Da, wo du in der Schule, im Studium, am Arbeitsplatz, zu Hause, wo auch immer, bei den Nachbarn. Gott will sein Reich aufrichten. Er will da, wo Ungerechtigkeit ist, Gerechtigkeit schaffen. Er will, dass da, wo Leute nicht mehr miteinander reden können, es dazu bringen, dass wir einander endlich wieder verstehen. Er will das dort, wo Brutalität herrscht, Empfindsamkeit einzieht, sogar Zärtlichkeit. Gott will sein Reich bauen auf dieser Welt. Und aus mir unerklärlichen Gründen fragt er mich und dich: Du, ich hätte dich gerne in meinem Team. Ich meine, Gott hätte sie ganz andere aussuchen können, oder? Leute, die mit ihren Predigten und Reden ein Stadion füllen. Die musikalisch sind bis zum Gehtnimmer und berühmt auf der ganzen Welt. Und wenn die dann was sagen. Und er sagt, 1. Korinther 1, 26, seht doch, liebe Brüder, gut auch für die Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige. Nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, uns hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Leute, ich habe schon erlebt, dass Leute auf mein Gebet hin gesund geworden sind. Aber ich kann euch sagen, ich habe ganz genau gewusst, dass das nicht mein großer Glaube war, sondern dass das Gott war. Ich habe Vor kurzem bin ich mit einem Freund gerockt und dann haben wir füreinander gebetet. Und wenn es um Krankenheilung geht, da ist mein Gebet, mein Glaube meistens eher klein, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber Gott tut trotzdem was. Und dann bin ich draufgekommen, für diejenigen, die von der Mathematik was verstehen, ich bin ja kein Mathematiker, aber es gibt so eine Zahl, die wird so dargestellt, unendlich. Und diese Zahl hat eine ganz steile Eigenschaft. Egal wie groß oder klein die Zahl ist, mit der du sie multiplizierst, es kommt immer unendlich raus. Mein Glaube muss nicht so groß sein. Ich weiß nicht, in welchem Maß man den Glauben misst, aber wenn mein Glaube nur 0,00000001 groß ist, multipliziert mit Gottes unendlicher Kraft und Macht, kommt wieder unendlich raus.
Stimmt nämlich mathematisch 1. Wenn Gott 1 ist und du bist 0, dein Glaube kommt trotzdem unendlich heraus.
Wenn Gott unendlich ist.
Ja,
wenn Gott unendlich ist.
1, ja. 0 ist unendlich.
Ach so, ja, passt. Nur mal. Okay, habe ich nicht gleich kapiert, aber ich bin nicht der größte Mathematiker. Gut. Es ist einfach so, Gott ist groß. Wir haben manchmal ein bisschen eigenartige Theologie. Also, nicht ihr, ich. Ich denke manchmal, weil Gott vollkommen ist und gut ist, kann nur das Gute und Vollkommene von ihm kommen. Und alles andere, was dann nicht gut und vollkommen ist, muss dann von der anderen Seite kommen. Vom Bösen, der versucht uns zu stören und kaputt zu machen. Weil wir brauchen das so, dass wir das gut schön einordnen können. Und dann gibt es diesen Vers, 1. Thessaloniker 5, Vers 18, der wird gern zitiert. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus in euch, an euch. Und dann heißt es, also wir müssen nicht für alles dankbar sein, aber in jeder Situation. Aber zum Glück nicht für alles. Es gibt auch den Epheserbrief. Und ich habe das nachgeschaut in verschiedenen Übersetzungen, auch in der, die du vielleicht heute mit hast, oder auch am Handy hast, oder am iPod oder wo auch immer. Epheser 5, Vers 20 sagt, dank Gott dem Vater, alle Zeit und für alles. Scheibenkleister, erwischt. Für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Warum kann ich das? Und ich muss sagen, ich bin auf dem Weg dorthin. Und ich habe gesagt, ich habe oft herumgeschlagen und Gott angeklagt. Und wie jemand gesagt hat, er ist nicht von seinem Thron gefallen deswegen. Er hat das ausgehalten. Warum kann ich Gott für Dinge danken, die auch unangenehm sind? Weil ich vor 40 Jahren mein Leben ihm gegeben habe und davon ausgehe, dass alles, was auf mich zukommt, durch seine Hände geht. Ich stelle mir das richtig bildlich vor, ist vielleicht naiv, aber ich stelle mir das so vor. Da kommt etwas und Gott schaut das an und sagt, ja, das passt für den Wolfgang, da hast du. Und der Wolfgang sagt, danke, habt ihr es gehört? Das Nicken habt ihr vielleicht gesehen. Und dann kommt was anderes und Gott sagt, das ist ein bisschen früh, das geht noch nicht. Das legen wir auf die Seite. Das passt, ja, okay, das wird haarig, das wird schwierig. Aber mit mir zusammen schafft er das. Da hast du Wolfgang, ja, was für dich. Und der Wolfgang sagt wieder danke, ganz leise. Vielleicht manchmal sehr spät. Aber wir können Danke sagen, weil Gott uns liebt und uns nur die Dinge übergibt und auf uns zukommen lässt, wenn wir in seinem Schutz bleiben. Wenn ich aus seinem Schutz mich rausbegebe, dann kann ich mit Gott nicht verantwortlich machen, für was passiert. Ich meine, Entschuldigung, wenn ich anfange zum Saufen bis zum Gehtnimmer und dann meine Leber kaputt ist, kann ich sagen, Gott, du hast mir eine kaputte Leber zugesprochen. Das war meine eigene. Aber wenn ich unter Gottes Schutz bleibe, dann ist alles, was auf mich zukommt, erstens aus seiner Liebe und zweitens dient es dazu, mein Herz zu verändern. Weil wenn du Ja sagst, Gott sagt, ich hätte dich gerne in meinem Team. Und ich kann nur jedem raten, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja. Dann sagt Gott, okay, es kommt dann der Pferdefuß sozusagen. Ich kann die Welt nur wirklich verändern? Wenn die Leute meinen Herzschlag spüren, wenn die spüren, dass ich barmherzig bin und liebevoll und zärtlich und dass sie mir nicht wurscht sind. Und das können die aber nur spüren durch das Herz von den Leuten in meinem Team. Also durch dein Herz. Und wie du sicher weißt, Dietmar, schlägt dein Herz noch nicht ganz im Gleichklang mit meinem. Darf ich an dein Herz ran? Und wir sagen immer, Gott ist ein Gentleman. Gott zwingt uns nicht. Aber er sagt, darf ich an dein Herz ran? Und wenn wir uns aufraffen können, dazu Ja zu sagen, dann beginnt das Abenteuer. Und es ist absolut nicht immer leicht. Es ist auch nicht immer schwer. Ich will da kann jetzt die Apokalypse anmalen, vormalen. Ich würde sagen, 80% meines Lebens ist wunderschön und 20%, ja, darf man das sagen, bei euch ist beschissen. Aber lustigerweise, 80% dessen, von dem ich hoffe, dass Leute an mir spüren können, dass Gott barmherzig und liebevoll ist, das ist mein größter Wunsch, dass Menschen an mir spüren können, es gibt einen Gott, der steht auf mich. Aus welchen Gründen auch immer, aber der mag mich. Dem ist nicht wurscht, wie es mir geht. Ich wünsche mir, dass Leute das an mir spüren können. Aber das, wo das schon vorhanden ist in meinem Leben, kommt aus den 80, aus diesen 80% von dem, wo man merkt, wie Gott ist, kommt aus den Zeiten, wo es mir dreckig gegangen ist. Scheint so, dass das Gesetz von Pareto in allen Lebenslagen stimmt. 80-20. 80% von dem, wo Leute an dir spüren können, wie Gott ist, kommt von den 20% deines Lebens, wo du durchs Dunkel gegangen bist. Und wenn du bereit bist, mitzuspielen in Gottes Team und dich darauf einzulassen, es kann da nichts Besseres passieren. Es ist spannend. Es ist total spannend. Versteht es mir jetzt nicht falsch. Wenn ich jetzt sage, alles was auf mich zukommt, kommt durch Gottes Hände und ich sage danke dafür oder ich bin auf dem Weg, danke dafür zu sagen, heißt das nicht, dass ich immer aufhöre zu kämpfen oder dass ich es einfach so hinnehme. Es kann sein, dass Gott mir etwas schickt, damit ich lerne, in seiner Kraft und Autorität Heilung auszusprechen oder Harmonie auszusprechen und zu sagen, okay, und das wird sich jetzt ändern, im Namen Jesu, muss da jetzt Friede einziehen. Das kann so nicht bleiben. Und es kann sein, dass das dann so ist. Erinnert euch an die Geschichte mit dem Blindgeborenen. Die Jünger fragen Jesus, wer hat es gesündigt? Er oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Na hallo. Immer das mit den Eltern könnt ihr noch verstehen. Aber verstehe ich auch nicht. Aber bei dem jungen Mann, wann soll er denn gesündigt haben, dass er blind geboren wird? Im Mutterleib? Als Embryo? In der Gebärmutter? Und dann sagt Gott, ah, jetzt warst du böse da drin, jetzt gebe ich dir blinde Augen. Na, Entschuldigung. Und Jesus sagt, Leon, ihr kapiert es nicht. Es geht nicht darum, ob er oder seine Eltern gesündigt haben. Die Situation ist so, wie sie ist, damit Gottes Größe sichtbar wird. Und dann geht er und schmiert den Gatsch auf die Augen und der wascht sie und ist geheilt und sieht. Und alle Leute sagen, bah, Gott ist groß. Wie gibt es sowas? Es kann sein, dass die schwierigen Dinge in unserem Leben dazu da sind, dass wir die Macht und Autorität, die Gott uns gibt, er sagt, wir sollen beten in seinem Namen. Das heißt, das ist so, als ob er das sagt. Dass wir das üben und einüben dürfen. Und auf diese Weise Heilung innen und außen bringen können. Es kann aber auch anders sein. Es kann auch sein, dass die Krankheit oder das Schwierige, was da ist, dazu da ist, damit klar und deutlich wird, nichts, aber auch gar nichts kann Gott und seine Kinder auseinanderbringen. Ihr kennt die Geschichte von den drei Freunden von Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego. Ich habe lange gebraucht, bis ich diese Namen auswendig gelernt habe. Aber jetzt kann ich sie. Sadrach, Mesach und Abednego. Wir haben das für ein Quiz mit den Kindern gebraucht, und ich dachte, wenn die Kinder das wissen müssen, dann muss ich es doch vorher auch auswendig kennen. Aber die haben es leichter gelernt als ich. Der Nebukadnezar, der König, lässt ein Bild errichten, ein Götterbild. Und alle müssen sich vor diesem Bild niederwerfen. Nur die drei Freunde tun das nicht. Und die haben schon ordentliche Stellung am Hof gehabt. Und haben sie natürlich auch genug Neider gehabt. Und die sind zum König und da haben sie gedacht, jetzt haben wir endlich was. König, die drei, die werfen sich nicht vor deinem Bild nieder. Und der König wird zornig und ruft die drei und sagt, letzte Chance, werft sich nieder vor dem Bild. Und dann sagen die, und ich lese euch das vor, Daniel 3, da fingen an Schadrach, Meshach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Er sagt nämlich, sie sagen nämlich, sie tun das nicht. Und dann sagt er, und dann werfe ich euch in den Feuerofen und ihr verbrennt's. Und dann sagen die, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen, aus deiner Hand. Unser Gott ist größer. Aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und dann kommt der Satz, wo ich glaube, dass Gottes Herz wirklich berührt war. Und dann geht es weiter. Und auch wenn er es nicht tun will, sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Egal was passiert, uns kann nichts auseinanderreißen, unser Gott und uns. Egal was passiert. Und es liegt nicht an unserer Kraft und Stärke. Wir dürfen 0,0001 klein sein, aber er ist unendlich. Und wenn wir nur sagen, okay Gott, bitte. Wie sagt der eine? Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Und ich kann euch nur schreien, Gott, hilf! Und er lässt mich nicht los. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir reichen. Sogar wenn ich Blödsinn mache, wenn ich Mist baue. Selbst wenn wir untreu werden, ist er treu. Denn sich selbst verleugnen kann er nicht. Gott ist Treue und er steht zu mir. Und wenn du ganz kaputt bist, das geknickte Rohr wird er nicht brechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Punkt 1, du darfst kaputt sein. Punkt 2, du darfst es zugeben. Viel besser als so tun, als ob ich, wie geht's dir gut, ja, dir geht's auch gut. Und dahinter ist es steinern und eiskalt. Und du wirst zum Lügner und du wirst einsam bis zum geht nicht mehr. Lass es aussehen. Gib zu, wenn du schwach bist. Lass die Geschwister für dich beten, dir Stärke und Mut zu sprechen. Und in 3 Wochen ist es wieder ganz anders und du sprichst deinen Geschwistern Mut zu. Das zweite, Gott will die Welt verändern. Er will sein Reich aufrichten. Er will dich in seinem Team und er möchte an dein Herz ran. Darf er? Vater, bitte ich, dass du unsere Herzen weich machst. Dass wir Mut haben zuzugeben, wenn wir schwach sind. Dass wir bereit sind, voreinander schwach zu sein, uns nichts vorspielen müssen. Dass wir voneinander Hilfe kriegen, dass wir einander Mut zusprechen können und deine Liebe. Ich bitte dich, dass du uns Mut gibst zu diesem Ja. Weil du mehr willst von uns, als einfach nur uns zu retten und dann in den Himmel zu beamen. Du willst uns verwenden, du willst uns in deinem Team haben. Du willst, dass Menschen durch uns spüren, wie du bist. Und du willst an unser Herz ran. Und ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst. Mut für die Operation. Das, was rauskommt, ist unvergleichlich. Amen. Vielleicht können wir jetzt kurz Zeit nehmen. Ich würde das jetzt nicht mit anderen Sachen zusammen mischen. Tragt euch 2 und 2 zusammen. Es geht nicht darum, ob dort da eine große und da eine kleine ist, das ist überhaupt nicht das Thema. Es gibt nicht die großen Starken und die kleinen Schwachen. Wenn du gerade der bist, der schwach ist, begrenz. Sag einfach, okay, momentan spüre ich und sehe ich Gott überhaupt nicht. Und ich weiß nicht mehr, wie es weiter soll. Und dann lass dir von dem anderen Gottes Liebe und Gottes Barmherzigkeit und Gottes Durchtragen zusprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das gewohnt seid, das jemand zuzusprechen. Aber sag einfach, wenn du es dem anderen zusprichst, Gott hat dich lieb. Gott lass dich nicht alleine. Er hat versprochen, dass er dich durchträgt und das tut er. Und ich segne dich im Namen Gottes mit diesem Bewusstsein. Und wenn diese Frage in dir aufgedacht ist, darf Gott mich ganz haben. Das hat für mich jetzt nichts zu tun mit vollzeitlicher Missionar oder sowas. Das hat damit zu tun, darf Gott dich gebrauchen, da wo du jetzt bist. Mit dem du morgen frühstückst, wo auch immer. Mit dem du irgendwo im Studium bist oder was auch immer. Darf Gott dich gebrauchen? Dann sagt er ja dazu und sagt das vor jemandem, um dich daran zu erinnern und dich vielleicht auch irgendwann einmal daran erinnern zu lassen. Und du, der du der Zweite bist, sprich dem anderen zu. Gott hat das gehört und Gott wird dich verändern. Das kann jetzt ganz kurz sein. Und noch was dazu, ich möchte das niemandem aufdrücken. Wer das nicht will, der macht einfach so, wenn einer sich ihm zuwendet. Und das darf sein, das ist nichts Ungeistliches. Wenn es momentan nicht ist, ist es nicht. Auch das darf sein. Es gibt keinen geistigen Druck oder ein Level, was wir erreichen müssen. Okay, nutzt einfach die Zeit.